Also ich finde, wenn die Vögel zwitschern, dass dann das richtig toll sich anhört. Bei uns sitzt immer eine Amsel auf dem Dach und die singt dann runter und das ist dann auch ganz laut.
Ich habe auch schon mal einen ganz kleinen Vogel gesehen mit dem roten Bauch, der hat auch ganz schön gesungen.
Wenn man keinen Vogel hört, ist das komisch. Meistens pfeift doch irgendwo einer. Ganz still ist es eigentlich fast nie.
Von den schätzungsweise fast 4500 Singvögeln, die es auf der ganzen Welt gibt, leben knapp 200 bei uns in Deutschland. Jetzt im Frühling sind sie besonders fleißig am Singen. Das große Vogelorchester ist in voller Besetzung. Auch diejenigen unter ihnen, die den Winter lieber in wärmeren Gebieten verbringen, sind zurück. Manche von ihnen sind tausende Kilometer geflogen, waren viele Tage unterwegs. Im Frühling, wenn es bei uns wieder wärmer wird, sind sie alle wieder da. Der Kuckuck, die Singdrossel, die Feldlerche oder auch der Hausrotschwanz. Gemeinsam mit den hier gebliebenen wie der Amsel, der Kohlmeise oder dem Haussperling geben sie vor allem am Morgen alles, was ihre kleine Vogelkehle hergibt. Wer bei diesem morgendlichen Meistersingerkonzert allerdings genauer hinhört, bemerkt, dass nicht alle Vögel zur gleichen Zeit ihre Lieder trällern. Auch im Vogelreich gibt es Frühaufsteher und Langschläfer. Die Ornithologen, also die Vogelforscher, sprechen von der Vogeluhr. Ganz in der Früh hört man dennoch im Wald am meisten, erklärt der Ornithologe Manfred Siering.
Was wir hören, sind die ersten Morgengesänge. Jetzt fängt hier gerade ein Zaunkönigmännchen an, seinen Reviergesang. Und auch eine Blaumeise hört man im Hintergrund. Und über uns sitzt ein Amselmännchen und beobachtet uns. Es sind also drei Vogelarten hier und die sind aber jetzt nicht gerade erst aufgestanden, sondern die Amsel ist zum Beispiel schon seit 2 Stunden wach, die hat um 4 Uhr etwa angefangen, der Zaunkönig ist seit 1,5 Stunden wach und die Blaumeise seit 1 Stunde. Es gibt also so eine feste Reihenfolge des Erwachens in der Vogelwelt und je heller es wird, umso mehr Vögel wachen der Reihe nach auf. Also eine Vogeluhr gibt es, nach der man so ungefähr auch den Tag sich selbst einteilen kann als Mensch.
Warum machen die denn das eigentlich jetzt gerade?
Ja, nach der Nacht muss man den Reviernachbarn zeigen, wir sind immer noch da, meine Frau und ich. Und wir haben das Revier und wir sind fit und gesund. Und jeder, der ins Revier eindringt, kriegt es mit uns zu tun. Wir krempeln schon mal die Ärmel hoch.
Genau, aber die singen ja auch, weil sie den Weibchen gefallen wollen.
Ja, ja, selbstverständlich ist es so, dass der Gesang eine Drohung ist gegen Männchen der gleichen Art und eine Werbung für die Weibchen der gleichen Art.
Was war denn das jetzt genau?
Das war die Mönchsgrasmücke, eine Vogelart, die sehr ansprechend singt, sehr laut singt auch. Die heißt Mönchsgrasmücke, weil das Männchen eine schwarze Kopfplatte hat und das Weibchen hat eine fuchsrote Scheitelplatte. Die sind jetzt auch gerade erst zurückgekehrt aus Nordafrika und müssen jetzt die Reviere festlegen. Oft wurde der früher von Musikern auch verwendet in ihren Stücken, also Mozart und Debussy und alle haben Mönchsgrasmückengesang eingebaut.
Und schon wieder haben wir einen neuen Musiker hier, da hinten. Das hat man noch nicht, gell?
Ja, der Zaunkönig, das ist ein Vogel, der recht klein ist, aber sehr kraftvoll singt und der seine Stimme weit tönen lässt. Der stellt da beim Gesang oft seinen Schwanz so auf und singt aus vollem Hals, wirklich im wahrsten Sinn des Wortes. Jetzt hört man wieder.
Das ist schon gar nicht so einfach, dass man die einzelnen Stimmen so voneinander unterscheidet.
Man muss sich erstens reinhören, man muss die Stimme oft gehört haben, jedes Jahr wiederholen. Und dann hört man dann beim zweiten Hinhören die Besonderheiten von einem Vogelgesang, als Klagen, die Wehmütige, was wir von dem Rotkehlchen kennen oder dieses Zick-Zick-Zisis im Gesang des Zaunkönigs. Das sind ganz charakteristische Unterschiede und die kann ich als Ornithologe natürlich ganz locker raushören.
Was ist denn das?
Das war der Schlag des Buchfinken. Man nennt es Schlag, weil der hat so ganz harte Laute. Das ist Binni Binni, ein Schmuckereiteroffizier. So kann man den Gesang ein bisschen sich merken.
Da oben in dem Baumwipfel da sitzt er.
eigentlich einer der schönsten Vögel, die es bei uns gibt. Beide Geschlechter haben diese rahmfarbigen Flügelbinden, die sehr auffallen. Dann haben sie diesen bleigrauen Oberkopf und Scheitel. An der Brust so ein zartes Rosa-Rot. Und dieser kegelige Schnabel, der ist geeignet für Insektenjagd und auch für Körnerfresser.
Jetzt sogar ganz nah. Hier muss er direkt irgendwo um uns rum sein.
Ja, der Gesang kommt so aus 6 Meter Höhe. An der Isar direkt ist eine Weide und da sitzt im Sonnenschein oben ein kleiner graugrüner Vogel. Das ist der Zilpzalp. Das ist eine Laubsängerart. Laubsänger deswegen, weil sie sehr gerne in Laubwäldern vorkommen. Und der Zilpzalp hat einen ganz einfachen Gesang. Der besteht eigentlich nur aus diesen 2 Tönen. Zilpzalp, Zilpzalp. Und so ist auch der Name. Lateinisch heißt der Phylloscopus colibita. Colibis, das ist der Geldwechsler. Und dieses Blink, 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 das klingt so, wie wenn man Geldmünzen aufeinander stapeln würde.
Singen die jetzt den ganzen Tag oder hören die irgendwann mal auf?
Also die Sonne steigt ja immer höher. Und wenn die dann so um 10, 11 Uhr fast am Höhepunkt ist, dann ebben die Gesänge ab. Dann singen die Vögel immer weniger und machen schließlich Schluss mit dem Gesang. Und erst am Nachmittag werden die Gesänge wieder intensiver. Also da singen sie dann wieder häufiger. Deswegen geht man als Ornithologe entweder ganz früh raus oder am Abend. Der Früh ist halt am besten.
Möglicherweise war auch der Komponist Antonio Vivaldi am Morgen draußen im Wald unterwegs und hat sich dabei von den gefiederten Gesangskünstlern so einiges abgehört. In einer Anmerkung zu seinem berühmten Konzert »Der Frühling« aus den 4 Jahreszeiten heißt es:
Der Frühling ist gekommen und festlich begrüßen ihn die Vögel mit frohem Gesang.
Die meisten Vögel sind also Frühaufsteher und singen am liebsten am Morgen. Es gibt aber auch welche unter ihnen, die sich die Nacht um die Ohren schlagen. Ein solcher Vogel ist, wie der Name schon verrät, die Nachtigall. Sie ist ein scheuer Singvogel, den man nur selten zu Gesicht bekommt, dafür aber umso besser hören kann.
Die ist so groß wie eine Amsel, hat große braune Augen und einen langen, dünnen Schnabel. Sie hat so braune und eigentlich auch hellbraune Federn.
Ab etwa 11 Uhr abends geht's los. Mit ihrem Gesang wollen die Männchen die Weibchen beeindrucken. Stundenlang sitzen sie auf Bäumen und singen ohne Unterbrechung, erklärt der Vogelforscher Dr. Henrik Brumm vom Max-Planck-Institut in Seewiesen.
Die Nachtigall singt sehr abwechslungsreich. Viele Vögel singen, was wir in der Vogelforschung Strophen nennen, so kurze Lautfolgen von ein paar Sekunden Länge. Dann machen sie eine Pause und dann singen sie wieder so eine Lautfolge. Diese Lautfolgen sind aber nicht zufällig, diese Strophen, sondern die haben ganz bestimmte Muster. Und die müssen sich die Vögel merken. Und bei den Nachtigallen ist es so, dass sie sich ganz viele von diesen verschiedenen Mustern merken können. Die singen ganz viele verschiedene Strophen. Und einzelne Männchen können bis zu 200 verschiedene Strophen sich merken und die singen die dann auch. Da ist die Nachtigall so ein Star von den Vögeln in Deutschland.
Nicht weniger melodiös klingt auch ein anderer Vogel, die Amsel.
Also bei uns im Garten, da habe ich schon ganz viele Amseln rumhüpfen sehen. Die Amselmännchen, die sind schwarz und haben so einen gelblich-orangenen Schnabel. Und die Weibchen, die erkennt man, weil die braun sind.
Die singen nämlich so ganz melodiös und so ein bisschen pfeifend und fangen mit so einem melodiösen Teil in ihrer Strophe an und das endet dann meist mit so einem kleinen Gezwitscher. Also das ist eine ganz typische Struktur von so einer Strophe, wie so eine Amsel singt. Und auch die Amsel kann so ganz variantenreich singen und ganz viele verschiedene Lautmuster produzieren.
Nachtigall und Amsel zwitschern für unsere Ohren schon ziemlich schöne und wohlklingende Melodien. Aber das, was der sogenannte Vlajolet-Zaunkönig in den Regenwäldern in Südamerika pfeift, ist das musikalischste, was Forscher bisher entdeckt haben. Benannt ist der Vogel nach einer kleinen Flöte, weil er ebenso schön singen kann.
Wenn man den im Wald hört, dann denkt man so, als erstes, da pfeift irgendjemand eine kleine Melodie. Und das hat uns sehr beeindruckt, warum klingt denn das so musikalisch, wie der Vogel singt. Dann haben wir das genauer erforscht und haben herausgefunden, dass diese Vögel in ihrem Gesang bestimmte Tonabstände benutzen, in der Musik sagt man Intervalle dazu, die wir auch in unserer menschlichen Musik benutzen. Also zum Beispiel sowas wie Oktaven, Quinten und Quarten sind bestimmte Tonabstände, die wir benutzen, um unsere Tonleitern zu machen. Und genau diese Tonabstände benutzt der Vogel auch in seiner Musik.
Von solchen gefiederten Meistersingern waren auch große Komponisten beeindruckt. Ludwig van Beethoven zum Beispiel lässt in seiner 6. Sinfonie mehrere Vögel auftreten. Mit dabei sind die Flöte als Nachtigall, die Oboe als Wachtel und die Klarinette als Kuckuck. Stundenlang ohne Unterbrechung zu singen wie eine Amsel oder eine Nachtigall können wir Menschen nicht. Es gibt zwar auch sehr gute Opernsängerinnen und Opernsänger, aber das, was manche Singvögel im Repertoire haben, stellt das, was Menschen stimmlich zu leisten vermögen, bei weitem in den Schatten. Dass Vögel Meister im Singen sind, hat mit ihrem besonderen Stimmapparat zu tun, der Syrinx.
Die sitzt nicht wie unsere Stimmbänder am Ende von der Luftröhre, sondern am Anfang, wo die Luft aus den Lungen kommt. Da kommt sie aus zwei so Röhren von rechts und links, die nennt man Bronchien. Und weil die zwei Eingänge hat, hat die zwei Seiten, die Syrinx, da sind kleine Membranen drin. Und die schwingen ähnlich wie unsere Stimmbänder und produzieren so den Schall. Aber weil es dann zwei sind, haben die Vögel auch zwei Stimmen, weil die Seiten unabhängig voneinander schwingen können. Sie haben eine rechte Seite und eine linke Seite und können damit zweistimmig singen. Das können wir nicht.
Von einem Tannenhäher, er gehört zu den Rabenvögeln, hört sich dieser zweistimmige Gesang so an. Zum Singen brauchen Vögel daneben auch noch die sogenannten Luftsäcke. Das sind kleine Hautausstülpungen, die zwischen den Brustmuskeln liegen.
Und da pumpen sie dann die Luft immer hin und her von einem Luftsack in den anderen oder von der Lunge in den Luftsack und wieder zurück. Die recyceln sozusagen die Luft. Die müssen nicht neu einatmen, sondern die atmen einmal ein und dann geht's hin und her.
Das bedeutet wiederum, dass Vögel unabhängig voneinander atmen und singen können. Das funktioniert bei den Vögeln so ähnlich wie bei einem Dudelsackspieler. Selbst wenn er nicht in das Blasröhrchen hineinbläst, erklingen dennoch Töne, weil der große Luftsack bereits mit viel Luft gefüllt ist. Vögel haben noch einen weiteren Trick auf Lager.
Dass sie, während sie singen, ganz schnelle, kurze, kleine Einatmer machen können, so Bruchteile von einer Sekunde, was wir nicht können. Zum Beispiel so, was weiß ich, jetzt zwischen zwei Wörtern oder zwischen zwei Silben ganz schnell mal zu atmen, das können Vögel machen. Und dadurch können die ganz lange am Stück singen.
Dieser komplizierte Stimmapparat sorgt also dafür, dass Vögel so ausdauernd ihre Lieder trällern können. Anstrengend ist das für sie nicht.
Wir wollten wissen, wie viel Energie verbrauchen die Vögel beim Singen. Und da haben wir gemessen, wie viel Luft die verbrauchen, wenn die singen. Dabei haben wir herausgefunden, dass es ganz, ganz wenig ist. So wenig, dass man das fast nicht messen kann. Das heißt, für die Vögel ist es gar nicht so sehr aufwendig. Die müssen gar nicht viel Energie in den Gesang investieren. Was für uns erstmal erstaunlich war, weil viele Vögel ja auch sehr laut singen können und sehr lange, aber viel Energie brauchen die dafür nicht. Also wenn zum Beispiel ein Vogel eine kurze Strecke fliegt, ist das viel, viel mehr Energie als das Singen.
Musikalisch klingt eine Syrinx zum Beispiel so wie beim französischen Komponisten Claude Debussy. Wenn die zarten Flötentöne erklingen, hat man das Gefühl, ein kleiner Vogel würde auf einem Ast sitzen und seine Melodien trällern. Vögel sind also von Natur aus bestens für das Singen ausgestattet worden. Allerdings ist es nicht so, dass sie von Geburt an alle so schön losträllern können. Auch das Singen will gelernt sein. Den Vogelkindern wurde zwar schon die Fähigkeit zu tirillieren ins Nest gelegt, wer aber ein wahrer Meistersinger werden will, muss es erst einmal von den Eltern lernen. Vor allem von den Vogelpapas. Denn bei uns in Deutschland singen vor allem die männlichen Vögel.
Den Gesang, den sie hören, den müssen sie sich merken und dann müssen sie aber auch selber lernen zu singen. Das ist ähnlich wie bei uns beim Sprechen. Die Vögel können nicht gleich perfekt singen, sondern die müssen das üben. Die brabbeln erstmal so ein bisschen rum, so auch wie kleine Babys, wenn sie lernen zu sprechen. Und so langsam kristallisiert sich dann der sogenannte Vollgesang heraus. Und das dauert auch bei einigen Vogelarten mehrere Monate, bis das soweit ist.
Aus diesem Grund gibt es übrigens auch bei den Vögeln Dialekte, so wie es sie in der deutschen Sprache auch gibt. Zum Beispiel bayerisch oder plattdeutsch. Je nachdem, wo die Vögel leben, pfeifen die gleichen Arten unterschiedlich. Vogelforscher haben solche Dialekte zum Beispiel bei den Buchfinken entdeckt.
Da gibt es eben kleine Unterschiede, die dann weitergegeben werden an die nächste Generation. Und mit jedem Lernen kann man auch Fehler machen. Und durch diese Fehler oder sagen wir Abweichungen, müssen ja nicht unbedingt Fehler sein, die verbreiten sich dann und werden von einer Generation in die andere weitergegeben, sodass dann über längere Zeit die Gesänge in unterschiedlichen Regionen immer unterschiedlicher werden. Das führt aber jetzt nicht dazu, dass sie sich untereinander nicht mehr verstehen.
Wer im Garten oder in einem Park einen Singvogel hört, kann mit etwas Geduld bald die einzelnen Stimmen voneinander unterscheiden. Manchmal kommt es aber auch vor, dass wir Menschen hinters Licht geführt werden. Denn es gibt Vögel, die täuschend echt bestimmte Laute und Melodien anderer Vögel nachahmen können. Bekannt sind dafür zum Beispiel die Stare, deren Gefieder im Sonnenlicht in den unterschiedlichsten Farben schimmert.
Das hängt höchstwahrscheinlich damit zusammen, dass die weiblichen Stare das besonders attraktiv finden, wenn die Männchen möglichst variantenreich singen können. Das heißt, die Männchen, die besonders viele Geräusche und Rufe aus der Umwelt und von anderen Tieren einbauen können, die haben dann einen Vorteil bei den Weibchen und können sich besser fortpflanzen.
Stare können zum Beispiel die Rufe von Bussarden oder Spechten nachmachen oder auch mal ein Huhn. Diese seltene Aufnahme hat der Ornithologe Professor Hans-Heiner Bergmann gemacht. Ein Vogel, der auch ein besonders großes Repertoire an Geräuschen im Programm hat, ist der australische Leierschwanz. Der ist so groß wie ein Huhn und hat ein dunkles Gefieder. Am auffälligsten sind seine langen Schwanzfedern. Wenn in Australien plötzlich eine Motorsäge heult und die Geräusche immer aus der gleichen Ecke kommen, könnte es sich durchaus um einen Leierschwanz handeln.
Das klingt richtig cool. Ich hätte nie gedacht, dass das von einem Vogel kommt, dass die Vögel auch sowas machen können.
Ist auch richtig cool, wenn man sowas nachmachen kann.